Okay, taucht ein mit mir in diese faszinierende Welt von Professor Dr. Eng, Jan Mugelis, Mathematik 1.
Oh ja. Yeah.
Stellt euch vor, ihr sitzt wieder im Hörsaal, riecht die Kreide und sauft neue Erkenntnisse ein.
Genau.
Wir haben uns heute die Vorlesungsmitschrift von Professor Mugele vorgenommen, um die Zahlenmengen mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Quasi das mathematische Einmaleins.
Ja, yeah, das Fundament, auf dem alles aufbaut.
Genau. Vielleicht erinnern sich einige an die Mengenlehre aus der Schulzeit. Mengenlehre, das klingt erstmal trocken.
Ja.
Aber ist unglaublich wichtig.
Stimmt.
Was genau ist denn nun eine Menge? Ist das nicht einfach ein Haufen irgendwelcher Dinge?
Nicht ganz. Professor Mugele betont, dass die Elemente einer Menge wohl unterschieden sein müssen.
Mhm.
Das bedeutet, sie müssen klar voneinander abgegrenzt sein. Ein Obstkorb mit Äpfeln, Birnen und Orangen ist eine Menge, weil wir die Früchte klar unterscheiden können.
Okay, das macht Sinn.
Ja.
Aber was ist da mit der leeren Menge? Klingt ja erstmal paradox, in der Menge ohne irgendwas drin.
Das Besondere an der leeren Menge ist, dass sie eben keine Elemente enthält. Klingt vielleicht erstmal unspektakulär, ist aber essentiell für die Mathematik. Stellen Sie sich vor, Sie wollen alle roten Äpfel in einem Korb zählen, aber der Korb enthält nur grüne Äpfel. Dann ist die Menge der roten Äpfel leer. Ohne die leere Menge könnten wir solche Fälle mathematisch gar nicht ausdrücken.
Wow, da hätte ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Und wenn wir über die Anzahl der Elemente sprechen, dann reden wir von der Mächtigkeit einer Menge, oder?
Genau. Mächtigkeit oder Kardinalität, beides meint dasselbe. Die Anzahl der Elemente in einer Menge, ob wir Äpfel zählen, Menschen in einem Raum oder Sterne am Himmel, immer geht es um die Mächtigkeit einer Menge.
Professor Mugele veranschaulicht das Ganze ja gerne mit Venn-Diagrammen, oder? Die sehen aus wie bunte Kreise, die sich überschneiden.
Venn-Diagramme sind ein super Tool, um Mengen und ihre Beziehungen zueinander darzustellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Menge von Katzen und eine Menge von Haustieren.
Im Venn-Diagramm würden sich die Kreise Katzen und Haustiere überschneiden, da es ja Katzen gibt, die Haustiere sind.
Spannend. Kommen wir zu den Mengenoperationen.
Hm.
Damit können wir dann mit Mengen spielen und neue Mengen erzeugen.
Genau.
Richtig.
Stellen Sie sich vor, Sie haben die Menge aller Fußballfans und die Menge aller Tennisfans. Hm. Mit der Vereinigung dieser Mengen würden Sie die Menge aller Menschen erhalten, die Fußball oder Tennis mögen. Mit dem Durchschnitt hingegen nur die, die beides mögen.
Aha. Und die Differenz wäre dann zum Beispiel die Menge aller Fußballfans, die kein Tennis mögen.
Absolut. Und die symmetrische Differenz würde alle Fans enthalten, die entweder Fußball oder Tennis mögen, aber nicht beides gleichzeitig.
Klingt alles erstmal sehr theoretisch. Wo begegnen uns diese Mengenoperationen denn im Alltag?
Überall. Nehmen wir mal eine Suchmaschine im Internet. Wenn Sie nach Katzen und Hunde suchen, nutzen Sie im Prinzip den Durchschnitt zweier Mengen. Sie erhalten nur Ergebnisse, die sowohl Katzen als auch Hunde enthalten. Oder denken Sie an Online-Shops, die Filterfunktionen anbieten. Dort können Sie zum Beispiel nach Produkten filtern, die rot oder blau sind. Das entspricht der Vereinigung zweier Mengen.
Wow, da merkt man wieder, Mathematik ist überall.
Yeah.
Aber jetzt widmen wir uns mal den Zahlen selbst. Was ist denn eigentlich eine Zahl?
Professor Mugele definiert Zahlen als abstrakte Begriffe, die Mengen repräsentieren.
Hm.
Sie dienen dazu, Mengen zu zählen, Kardinalzahlen oder Elemente in einer Reihenfolge anzuordnen, Ordinalzahlen.
Also ist die Zahl 3 sowohl die Anzahl der Äpfel in meinem Obstkorb als auch die Position des dritten Läufers im Marathon.
Genau. Und die Symbole, mit denen wir Zahlen darstellen, nennen wir Ziffern. Professor Mugele hebt hervor, dass 0, 1 und unendlich eine besondere Rolle spielen. 0 repräsentiert nichts, 1 die Einheit und unendlich die grenzenlose Möglichkeit.
Das klingt ja fast philosophisch.
In gewisser Weise schon. Aus diesen drei Grundelementen lassen sich alle anderen Zahlen ableiten. Durch Addition von Einsen entstehen die natürlichen Zahlen, durch Hinzufügen von negativen Zahlen die ganzen Zahlen und so weiter.
Apropos natürliche Zahlen, das ist doch die Zahlenmenge, mit der wir am häufigsten zu tun haben, oder?
Absolut. Die natürlichen Zahlen sind 1, 2, 3, 4 und so weiter die Zahlen, mit denen wir zählen lernen. Sie bilden die Grundlage für alle anderen Zahlenmengen.
Und dann kommen die ganzen Zahlen, die zusätzlich die Null und die negativen Zahlen enthalten. Die brauchen wir zum Beispiel, um Schulden darzustellen.
Genau. Mit den ganzen Zahlen können wir nicht mehr zählen, sondern auch Differenzen ausdrücken. Ich habe 5 Euro, gebe 7 Euro aus, dann habe ich minus 2 Euro, also 2 Euro Schulden.
Aha. Und die rationalen Zahlen sind dann alle Zahlen, die sich als Bruch darstellen lassen.
Richtig. 12, 15, 30, 59, all das sind rationale Zahlen. Sie erweitern unsere Möglichkeiten enorm, da wir jetzt auch Teile von Ganzen darstellen können.
Und die irrationalen Zahlen? Die sind ja immer etwas mysteriös, finde ich. Irrationale Zahlen lassen sich nicht als Bruch zweier ganzer Zahlen schreiben. Bekannte Beispiele sind Pi oder die Eulersche Zahl a. Sie erlauben uns, Phänomene zu beschreiben, die mit rationalen Zahlen nicht erfassbar sind.
Zum Beispiel?
Denken Sie an die Berechnung des Umfangs eines Kreises. Dafür brauchen wir Pi, eine irrationale Zahl. Oder die Berechnung von Wachstumsprozessen in der Natur, da kommt die Eulersche Zahl ins Spiel.
Wow, das ist wirklich faszinierend. Aber es geht ja noch weiter. Professor Mugele erwähnt in seinen Notizen auch komplexe Zahlen. Und die sind doch nochmal eine ganz andere Liga, oder?
Komplexe Zahlen erweitern die reellen Zahlen um die imaginäre Einheit i, die als die Quadratwurzel aus minus 1 definiert ist. Klingt erstmal abstrakt, ist aber in vielen Bereichen der Physik und Technik unverzichtbar.
Zum Beispiel?
In der Elektrotechnik, der Signalverarbeitung oder der Quantenmechanik. Ohne komplexe Zahlen wären viele Berechnungen schlichtweg unmöglich.
Man merkt, Mathematik ist viel mehr als nur trockene Rechnerei. Professor Mugilev verwendet übrigens ein tolles Bild, um den Unterschied zwischen rationalen und reellen Zahlen zu veranschaulichen. Er vergleicht sie mit einem Thermometer.
Ja, die Skala eines Thermometers repräsentiert die reellen Zahlen, die durchgehende Flüssigkeitssäule. Die rationalen Zahlen sind dann nur die Markierungen auf der Skala, also einzelne Punkte auf diesem Kontinuum.
Super Bild. Das hilft wirklich, sich das vorzustellen. Aber jetzt mal ehrlich, brauchen wir wirklich all diese verschiedenen Zahlenmengen? Reichen die natürlichen Zahlen nicht für den Alltag?
Im Alltag vielleicht, aber in der Mathematik und den Naturwissenschaften stoßen wir schnell an Grenzen, wenn wir nur mit natürlichen Zahlen arbeiten. Professor Mugele zeigt das in seinen Notizen anhand einfacher Gleichungen.
Welche Gleichungen zum Beispiel?
Nehmen wir die Gleichung 3 plus x x plus 5. Die können wir mit natürlichen Zahlen lösen. Aber die Gleichung 3x0 erfordert schon die ganzen Zahlen, da die Lösung x3 eine negative Zahl ist. Oder die Gleichung mai 3 equals 2, die nur mit rationalen Zahlen lösbar ist, da die Lösung x equals 1 x21 ein Bruch ist.
Das leuchtet ein. Je komplexer die mathematischen Probleme werden, desto mächtiger werden auch die Zahlenmengen sein, mit denen wir arbeiten.
Genau. Und damit haben wir die Grundlagen der Zahlenmengen kennengelernt. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken.
Das stimmt. In der nächsten Folge unseres Deep Dives tauchen wir dann tiefer in die Darstellung von Zahlen und Rechenoperationen ein. Seid gespannt, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall. Ja, wir kommen zurück zu unserem Deep Dive in Professor Mugeles Mathematik 1.
In der letzten Folge haben wir ja die verschiedenen Zahlenmengen kennengelernt, quasi das Grundvokabular der Mathematik.
Genau. Aber Zahlen sind ja mehr als nur abstrakte Konzepte. Wir brauchen auch ein System, um sie darzustellen und mit ihnen zu rechnen.
Stimmt. Und da kommt das Stellenwertsystem ins Spiel.
Ja, genau.
Professor Mugele beschreibt es ja als ein geniales Werkzeug, um Zahlen effizient darzustellen.
Richtig.
Stellenwertsystem.
Ja.
Klingt erstmal kompliziert. Können Sie das mal etwas genauer erklären?
Ja, im Stellenwertsystem hat jede Ziffer in einer Zahl einen bestimmten Wert. Und dieser Wert, der hängt von ihrer Position ab.
Okay. Nehmen wir mal das Dezimalsystem, das wir ja täglich benutzen.
Ja.
Die Zahl 530 bedeutet 500er plus 3 Zehner plus 2 Einer. Jede Stelle hat einen 10-mal höheren Wert als die Stelle rechts davon.
Okay, das Prinzip verstehe ich.
Aber Professor Mugele erwähnt in seinen Notizen auch andere Stellenwertsysteme, zum Beispiel das Dualsystem. Wozu brauchen wir denn noch andere Systeme? Reicht das Dezimalsystem nicht völlig aus?
Also im Alltag sicherlich. Ja. Aber in der Informatik ist das Dualsystem auch Binärsystem genannt, total unverzichtbar. Es basiert auf der Basis 2 und verwendet nur die Ziffern 0 und 1.
Warum gerade 0 und 1?
Computer denken in elektrischen Signalen.
Aha.
Ein Signal kann entweder AN oder AOS sein. Ja. Das entspricht den Ziffern 1 und 0 im Dualsystem. Mit diesen beiden Zuständen lassen sich alle Informationen und Berechnungen im Computer darstellen.
Wow, das ist ja unglaublich. Also arbeiten Computer im Prinzip nur mit Nullen und Einsen.
Genau. Und das macht das Dualsystem so wichtig für die Informatik. Professor Mugele erwähnt in seinen Notizen auch das Hexadezimalsystem.
Hexadezimalsystem. Das klingt ja noch komplizierter.
Keine Angst, ist gar nicht so kompliziert. Das Hexadezimalsystem verwendet die Basis 16. Das heißt, es benutzt die Ziffern 0 bis 9 und zusätzlich die Buchstaben A bis F für die Werte 10 bis 15.
Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ganz schön viele Zeichen. Wozu ist dieses System gut?
Das Hexadezimalsystem ist eine praktische Kurzschreibweise für das Binärsystem, da 16 gleich 2 hoch 4 ist. Es eignet sich daher gut zur Darstellung von großen Zahlen und Speicheradressen in Computern.
Verstehe. Also quasi eine Kompaktsprache für Computer.
Genau. Und für Programmierer ist es oft einfacher, mit dem Hexadezimalsystem zu arbeiten, als mit langen Binärzahlen. Professor Mugele nennt in seinen Notizen auch noch das Duodezimalsystem.
Duodezimalsystem. Das sagt mir jetzt gar nichts.
Das Duodezimalsystem basiert auf der Basis 12. Es wurde früher häufiger verwendet und findet sich auch heute noch in manchen Bereichen, zum Beispiel bei der Zeiteinteilung in Stunden und Minuten.
Stimmt. 12 Stunden auf der Uhr, 60 Minuten, einer Stunde. Da steckt die 12 ja wirklich drin.
Ja, Professor Mugele weist darauf hin, dass die 12 eine hoch zusammengesetzte Zahl ist. Das heißt, sie hat viele Teiler, was das Duodezimalsystem in manchen Anwendungen praktischer macht als das Dezimalsystem.
Aha, also haben die verschiedenen Stellenwertsysteme wirklich alle ihren eigenen Nutzen und ihre Berechtigung?
Absolut. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile und wird in bestimmten Bereichen bevorzugt.
Spannend. Jetzt haben wir schon einiges über Zahlenmengen und ihre Darstellung gelernt. Professor Mugele widmet sich in seinen Notizen ja auch noch den sogenannten Intervallen. Was hat es denn damit auf sich?
Intervalle sind Teilmengen der reellen Zahlen. Sie umfassen alle Zahlen, die zwischen zwei gegebenen Grenzen liegen.
Also zum Beispiel alle Zahlen zwischen 3 und 7.
Genau. Und Professor Mugele unterscheidet zwischen offenen, geschlossenen und halboffenen Intervallen.
Offene, geschlossene, halboffene Intervalle.
Was ist denn da der Unterschied?
Offene Intervalle enthalten die Grenzen nicht, geschlossene Intervalle enthalten die Grenzen und halboffene Intervalle enthalten nur eine der beiden Grenzen.
Und wie kennzeichnet man diese verschiedenen Intervalle? Offene Intervalle werden mit runden Klammern gekennzeichnet, geschlossene Intervalle mit eckigen Klammern und halboffene Intervalle mit einer runden und einer eckigen Klammer.
Also zum Beispiel 3,7 für das offene Intervall zwischen 3 und 7, 3,7 für das geschlossene Intervalle und 3,7 oder 3,7 für die halboffene Intervalle.
Ganz genau.
Und was ist mit Intervallen, die bis ins Unendliche gehen?
Ja, auch die gibt's. Professor Mugele nennt sie uneigentliche Intervalle. Sie werden mit dem Symbol Erema für unendlich gekennzeichnet. Zum Beispiel 5, find, für alle Zahlen größer als 5.
Aha, und wie ist das mit den Begriffen Infimum, Supremum, Minimum und Maximum? Die tauchen ja auch in Professor Mugeles Notizen auf.
Diese Begriffe beschreiben die Grenzen eines Intervalls genauer. Das Infimum ist die größte untere Schranke eines Intervalls, das Supremum die kleinste obere Schranke.
Verstehe. Und das Minimum und das Maximum?
Das Minimum ist die kleinste Zahl in einem Intervall, das Maximum die größte.
Gibt es denn nicht immer ein Minimum und ein Maximum?
Nein, offene Intervalle haben kein Minimum und kein Maximum, da die Grenzen nicht zum Intervall gehören.
Das macht Sinn. Professor Mugele erwähnt auch noch Mengenoperationen mit Intervallen. Kann man Intervalle denn wie Mengen behandeln?
Ja, man kann zum Beispiel die Vereinigung, den Durchschnitt oder die Differenz von Intervallen bilden.
Also kann man auch mit Intervallen rechnen.
Ja, genau. Und Professor Mugele zeigt, wie man diese Operation mithilfe der Zahlen gerade darstellen kann.
Ja, das finde ich spannend. Aber ich glaube, für heute haben wir genug Input.
Ja, wir haben heute wirklich eine Menge Stoff durchgearbeitet.
Aber es hat sich gelohnt. Ich fühle mich jetzt viel sicherer im Umgang mit Stellenwertsystemen und Intervallen. In der nächsten Folge unseres Deep Dives beschäftigen wir uns dann mit Koordinatensystemen und ihren Anwendungen. Seid gespannt, es wird wieder sehr anschaulich.
Willkommen zurück zu unserem letzten Teil des Deep Dives in Professor Mugeles Mathematik 1.
Ja.
Wir haben ja jetzt schon eine Menge über Zahlenmengen, Stellenwertsysteme und Intervalle gelernt. Quasi das mathematische Handwerkszeug.
Ja, genau.
Und jetzt
wird's Zeit,
ja,
dieses Handwerkszeug anzuwenden.
Genau. Professor Mugele führt uns ja in seinen Notizen in die Welt der Koordinatensysteme ein.
Koordinaten, damit kann man doch Punkte im Raum festlegen, oder?
Richtig. Koordinaten sind sozusagen die Adressen von Punkten in einem Raum. Und je nachdem, welche Art von Raum wir betrachten, gibt es verschiedene Koordinatensysteme, die sich besser oder schlechter eignen.
Professor Mugele konzentriert sich ja auf zwei wichtige Systeme. Das kartesische Koordinatensystem und das polare Koordinatensystem.
Ja, das kartesische Koordinatensystem ist wahrscheinlich jedem aus der Schule bekannt. Mhm. Es besteht aus zwei Achsen, der X-Achse und der Y-Achse,
genau,
die senkrecht zueinander stehen.
Und man zeichnet die Achsen auf,
ja,
und kann dann jeden Punkt durch seine X-Koordinate und seine Y-Koordinate eindeutig bestimmen.
Ja, die X-Koordinate gibt den Abstand des Punktes von der Y-Achse an, die Y-Koordinate den Abstand von der X-Achse. Mhm. Und diese Abstände können positiv oder negativ sein, je nachdem, auf welcher Seite der Achse der Punkt liegt.
Der Schnittpunkt der beiden Achsen ist der sogenannte Ursprung mit den Koordinaten, 0,0. Das kartesische Koordinatensystem ist eigentlich ganz intuitiv einfach zu verstehen.
Absolut. Es eignet sich besonders gut zur Beschreibung von linearen Zusammenhängen und geometrischen Objekten, die durch Geraden oder Ebenen definiert sind.
Professor Mugele erwähnt aber auch das Polarkoordinatensystem. Wie funktioniert denn das?
Im Polarkoordinatensystem wird ein Punkt durch seinen Abstand vom Ursprung, den sogenannten Radius, und durch den Winkel beschrieben, den dieser Radius mit der X-Achse einschließt.
Also zwei Angaben, Radius und Winkel.
Genau. Ja. Der Radius ist immer positiv.
Okay.
Und der Winkel wird in der Regel im Bogenmaß gemessen.
Bogenmaß. Das ist doch dieses Maß, bei dem 360 Grad 2 Pi entsprechen.
Richtig.
Und wozu ist das Polarkoordinatensystem gut?
Es eignet sich hervorragend zur Beschreibung von kreisförmigen oder spiralförmigen geometrischen Objekten.
Zum Beispiel?
Denken Sie an die Bewegung der Planeten um die Sonne. Die lässt sich viel einfacher im Polarkoordinatensystem beschreiben als im kartesischen Koordinatensystem. Ja. Oder die Beschreibung von Schallwellen. Auch hier sind Polarkoordinaten oft die bessere Wahl.
Faszinierend. Das Polarkoordinatensystem ist also eine Alternative zum kartesischen Koordinatensystem, die in bestimmten Anwendungen Vorteil bietet.
Genau. Professor Mugele betont aber auch, dass es neben diesen beiden Systemen noch viele weitere Koordinatensysteme gibt,
ja,
die für spezielle Anwendungen entwickelt wurden.
Wow, die Welt der Mathematik ist wirklich unglaublich vielfältig. Aber ich glaube, für unseren Deep Dive in Mathematik 1 sind wir jetzt am Ende angelangt. Wir haben einen guten Überblick über die wichtigsten Themen bekommen, von den Zahlenmengen über die Rechenoperationen bis hin zu den Koordinatensystemen.
Ja, wir haben eine spannende Reise durch Professor Mugeles Vorlesungsmitschrift unternommen.
Ja, das stimmt.
Und hoffentlich die ein oder andere neue Erkenntnis gewonnen.
Es hat wirklich Spaß gemacht, mit Ihnen diese Reise zu unternehmen. Und ich hoffe, wir konnten auch unsere Hörerinnen und Hörer für die Mathematik begeistern.
Ja, denn Mathematik ist so viel mehr als nur trockene Formeln und Rechenregeln. Es ist eine faszinierende Sprache, die uns hilft, die Welt um uns herum zu verstehen.
In diesem Sinne, bleib neugierig und entdeck die Schönheit der Mathematik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Deep Dive.